ist KBS World Radio aus Seoul, der Hauptstadt der Republik Korea. Sie hören ein einstündiges Programm in deutscher Sprache. Herzlich willkommen zur Dienstagsausgabe des deutschen Programms von KBS World Radio. In den ersten 10 Minuten hören Sie die Nachrichten. Anschließend berichtet Isjonen kreuz und quer durch Korea unter anderem darüber, dass sich koreanische Gedichte auf dem Weg zum Mond befinden. Sie hören außerdem Asienkompakt und den Koreanischkurs. Zum Schluss bringen wir Literatur zum Hören. Gute Unterhaltung und nun die Nachrichten. Präsident Yoon erscheint zur Anhörung im Amtsenthebungsverfahren. Ermittler scheitern mit Zwangsvorführung von Präsident Yoon. Kommissarischer Präsident will bald mit US-Präsident Trump telefonieren. Präsident Yoon Song-yeol ist zu einer Anhörung im Amtsenthebungsverfahren gegen ihn vor dem Verfassungsgericht erschienen. Yoon fuhr am Dienstag gegen 13 Uhr in einem Fahrzeug des Justizministeriums vor dem Gebäude des Verfassungsgerichts in Seoul vor. In seiner Stellungnahme betonte Yoon, dass er sein Leben nach den Prinzipien der liberalen Demokratie geführt habe. Er fordere das Gericht auf, als Hüter der Verfassung seinen Fall gründlich zu prüfen. Yoon erklärte, dass er nach der Ausrufung des Kriegsrechts keine Anweisung gegeben habe, die im Parlament versammelten Abgeordneten aus dem Gebäude zu entfernen. Das Büro für Korruptionsermittlungen gegen hochrangige Beamte CIO ist mit seinem Versuch der Zwangsvorführung von Präsident Yoon Song-yeol gescheitert. Die Behörde schickte am Montag gegen 15 Uhr Staatsanwälte und Ermittler für eine Zwangsvorführung ins Untersuchungsgefängnis Seoul in Öwan. Dort versuchten sie 6 Stunden lang, Yoon mitzunehmen und gaben um 21 Uhr auf. Bei der ersten Vernehmung als Verdächtiger nach der Verhaftung am 15. Januar hatte Yoon von seinem Schweigerecht Gebrauch gemacht. Seitdem hat er alle 4 Vorladungen des CIO ignoriert. Yoons Lager verurteilte den gestrigen Versuch als illegal. Dadurch sei deutlich geworden, dass sich Yoon auch künftig nicht auf eine Vernehmung durch das CIO einlassen will. Der kommissarische Präsident Choi Sang-mok will nach Möglichkeit bald ein Telefongespräch mit US-Präsident Donald Trump führen. Die Regierung werde auch eine Kommunikation zwischen hochrangigen Beamten beider Länder, einschließlich der Außen- und Industrieminister, in die Wege leiten, sagte Choi am Dienstag. Die Regierung habe bereits eine Delegation zu einem Arbeitsbesuch in die USA entsandt. Diese solle sich vor Ort über die Einzelheiten der Maßnahmen informieren, welche die Trump-Regierung in Kürze vorstellen werde. Es werde mit den USA kommuniziert, hieß es. Choi hatte zuvor Trump zur Amtseinführung gratuliert. In der Glückwunschbotschaft hieß es, die Republik Korea freue sich darauf, während Trumps zweiter Amtszeit das Bündnis erneut zu stärken, so wie es bereits während seiner ersten Präsidentschaft gelungen sei. Südkorea hat sein Ziel der Denuklearisierung Nordkoreas bekräftigt. Anlass war die Aussage von US-Präsident Donald Trump, dass Nordkorea eine Atommacht sei. Die Denuklearisierung Nordkoreas müsse als notwendige Bedingung für dauerhaften Frieden und Stabilität sowohl auf der koreanischen Halbinsel als auch weltweit stets angestrebt werden, sagte der Sprecher des Verteidigungsministeriums John Hak-yu am Dienstag. Für die Entnuklearisierung Nordkoreas werde die südkoreanische Regierung weiterhin eng mit der internationalen Gemeinschaft zusammenarbeiten, fügt er hinzu. Gleich nach seiner Amtseinführung hatte Trump am Montag gesagt, er sei sehr freundlich mit Kim Jong-un umgegangen. Dieser habe ihn gemocht, Nordkorea sei eine Atommacht, er glaube, Kim werde sich über seine Rückkehr freuen. Die Luftstreitkräfte Südkoreas und der USA halten diese Woche ihre gemeinsame Übung Sangmae ab. Die erste Sangmae-Übung in diesem Jahr findet vom heutigen Dienstag bis Freitag auf dem Stützpunkt in Wonju statt, wie die südkoreanische Luftwaffe bekannt gab. Bei der Übung fliegen Kampfflugzeuge beider Länder abwechselnd einen Luftwaffenstützpunkt auf der koreanischen Halbinsel an. In diesem Jahr sind auf südkoreanischer Seite Kampfjets vom Typ FA-50 und Kontrollflugzeuge vom Typ KA-1 des 8. Jagdgeschwaders im Einsatz. Die US-Luftwaffe beteiligt sich mit Erdkampfflugzeugen vom Typ A-10 des 51. Jagdgeschwaders. Die A-10 nimmt letztmals an der Sangmae-Übung teil, das im Laufe dieses Jahres aus Korea abgezogen wird. Ein von der ukrainischen Armee gefangen genommener nordkoreanischer Soldat ist nach Russland gekommen, ohne zu wissen, gegen wen er kämpfen soll. Das sagte der Nordkoreaner in einem Verhör, wie ein am Montag vom ukrainischen Präsidenten Volodymyr Selenskyj auf X veröffentlichtes Video zeigt. Es handelt sich um einen der zwei Nordkoreaner, die die ukrainischen Streitkräfte in der russischen Region Kursk lebend gefangen genommen haben sollen. Die Gefangennahme hatte Selenskyj am 12. Januar bekannt gegeben. Auf die Frage, ob er etwas über die Verluste der nordkoreanischen Truppen wisse, antwortete der Soldat, es habe viele unter den Kollegen gegeben, die mit ihm gekommen seien. Aber er wisse nicht, wie viele es insgesamt seien. Die Tatsache, dass Soldaten auf russisches Territorium verlegt und ausgebildet worden seien und dass sie von solchen Informationen vollständig abgeschnitten worden seien, sei durch die Aussagen der Gefangenen bestätigt worden, erklärte Selenskyj. Die südkoreanischen Ausfuhren sind seit Jahresbeginn zurückgegangen. Nach Angaben der Zollbehörde am Dienstag schrumpften die Exporte im Zeitraum vom 1. bis 20. Januar gegenüber dem Vorjahr um 5,1% auf 31,6 Milliarden Dollar. Die Halbleiterexporte stiegen um 19,2% im Vorjahresvergleich auf 6,3 Milliarden Dollar. Dagegen gingen die Pkw-Exporte um 7,3% zurück, die von Autoteilen um 10,1%. Bei Erdölprodukten wurde ein drastischer Rückgang von 29,9% verbucht. Die Einfuhren sanken gegenüber dem Vorjahr um 1,7% auf 35,4 Milliarden Dollar. Verglichen mit dem Vorjahreszeitraum, als die Importe um 18,1% geschrumpft waren, fiel der Rückgang deutlich schwächer aus. Als Grund wird der starke US-Dollar vermutet. Der Won-Dollar-Wechselkurs liegt weit über der Marke von 1.400 Won pro Dollar. In der Handelsbilanz wurde ein Defizit von 3,8 Milliarden Dollar verzeichnet. Südkoreas Zentralbank rechnet für dieses Jahr mit 0,2% weniger Wirtschaftswachstum als zunächst angenommen. Die am Dienstag vorgestellte pessimistischere Prognose wird mit politischer Unsicherheit und einer getrübten konjunkturellen Stimmung nach der kurzzeitigen Ausrufung des Kriegsrechts begründet. Ende November, kurz vor der Verhängung des Kriegsrechts, hatten die Zentralbanker noch mit 1,9% Wachstum für 2025 gerechnet. Aktuell gehen sie von einem Rückgang auf 1,6 bis 1,7% aus. Die politische Krise hat sich den Angaben zufolge bereits auf das Bruttoinlandsprodukt im Schlussquartal letzten Jahres ausgewirkt. Die Bank of Korea geht zurzeit von einem Anstieg um 0,2% aus. Ursprünglich war jedoch mit einem Zuwachs von 0,5% gerechnet worden. Südkorea will 2026 erstmals die jährliche Sitzung des Welterbekomitees der UNESCO ausrichten. Den Plan gab die Behörde für Nationales Erbe, Korea Heritage Service, KHS, am Dienstag bekannt. Das Welterbekomitee ist ein zwischenstaatlicher Ausschuss, der für Neuaufnahmen in die Welterbeliste die Überprüfung des Erhaltungszustandes der Einträge und deren Verwaltung zuständig ist. Seit dessen erster Sitzung im Jahr 1977 hat das Gremium noch nie in Südkorea getagt. KHS kündigte an, noch in der ersten Jahreshälfte eine Ausschreibung für die Auswahl der Bewerberstadt durchzuführen. Außerdem soll eine eigene Organisation geschaffen werden, die beim diesjährigen Treffen die Aktivitäten in Bezug auf die Entscheidung über den nächstjährigen Gastgeber koordiniert. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Sebastian Ratzer.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kreuz und quer durch Korea. Am Mikrofon begrüßt Sie Lee Soo-yeon. Heute berichten wir über folgende Themen. Die südkoreanische Lebensmittelmarke Samyang, die vor allem für ihre Instantnudeln Ramyeon bekannt ist, hat sich zur beliebtesten Marke der US-Jugend entwickelt. K-Ramyeon setzt damit seinen Siegeszug in den USA fort. Näheres dazu im ersten Beitrag. Im zweiten Teil hören Sie die Dienstagsrubrik Asien kompakt. Dann erfahren Sie, dass 11 koreanische Sijo-Gedichte auf dem Weg zum Mond sind. Sie befinden sich an Bord der amerikanischen Mondlandefähre Blue Ghost, die am 15. Januar gestartet ist und voraussichtlich Anfang März auf dem Mond aufsetzen wird. Zuerst hören Sie etwas Musik. Heute haben wir für Sie das Lied Wish auserwählt. Es singt Ilgi Yebo und ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung damit.
Yeah.
Samyang Foods wurde in den USA zur beliebtesten Marke der Alpha-Generation im Jahr 2024 gewählt. Damit bestätigte sich noch einmal der weltweite Erfolg von K-Ramen. Die Alpha-Generation umfasst junge Menschen, die zwischen Anfang 2010 und Mitte 2020 geboren wurden. Diese Generation wächst in einer vollständig digitalen Welt auf, ist daher bestens mit sozialen Medien und neuen Technologien vertraut und gilt als treibende Kraft bei der Gestaltung von Konsumtrends. Die globale Marktforschungsagentur Numerator hat Samyang als die Marke mit dem größten Einfluss auf die Alpha-Generation in den USA bewertet. Die Bewertung basierte auf Kriterien wie Haushaltsdurchdringung, Umsatzwachstum und Social Media Buzz. Insbesondere das Hauptprodukt Buldak-Bokkeumyeon, bekannt als Feuernudeln, hat sich mit seinem unvergleichlich scharfen und leckeren Geschmack als unersetzliches Produkt auf dem US-Markt etabliert. Die US-Niederlassung Samyang America erzielte in den ersten drei Quartalen 2024 einen Umsatz von rund 190 Millionen US-Dollar, was einer Steigerung von 126% gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht und bereits den gesamten Jahresumsatz 2023 übertrifft. Samyang Foods setzt auf eine aggressive Marketingstrategie, die vor allem in den sozialen Medien verfolgt wird. Die TikTok-Buldak-Challenge wurde zu einem weltweiten Trend und ein Video, in dem ein Mädchen vor Freude weint, nachdem es die Instant-Nudeln Carbonara-Buldak von Samyang als Geburtstagsgeschenk erhalten hat, erreichte über 100 Millionen Aufrufe auf TikTok. Samyang reagierte darauf mit einer Überraschungsaktion, indem das Unternehmen das Mädchen zu Hause besuchte und ihm persönlich ein Geschenk überreichte, was die emotionale Bindung an die Marke stärkte. Darüber hinaus organisierte Samyang Events wie die Buldak Spicy Fairy Party in Dänemark und die Splash Buldak Kampagne, die mehr als 40.000 Teilnehmer in 5 Städten weltweit anzog. Diese Aktionen fanden auch auf Plattformen wie TikTok und Instagram großen Anklang und trugen maßgeblich zur Markenbindung bei. Im Jahr 2024 erreichten die Exporte von K-Ramen einen Rekordwert von rund 1,25 Milliarden US-Dollar, was einer Steigerung von 31,1% im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Vor reich zu werden, investiert Samyang Foods 183,8 Milliarden Won, umgerechnet rund 126 Millionen Dollar, in den Bau einer neuen Produktionsstätte in Miryang, Südkorea, die in der ersten Hälfte dieses Jahres fertiggestellt werden soll. Mit einer Kapazität von 690 Millionen Packungen Instant-Nudeln pro Jahr wird die Gesamtproduktionskapazität des Unternehmens von 1,8 Milliarden auf 2,5 Milliarden Einheiten pro Jahr erhöht. Darüber hinaus plant Samyang den Bau seiner ersten Produktionsstätte im Ausland, die bis Januar 2027 in China fertiggestellt sein soll, um die Lieferketten in den USA und Europa zu stärken. Auch andere koreanische Ramen-Hersteller wie Nongshim und Ottugi setzen auf den internationalen Markt. Nongshim forciert mit Produkten wie Shin-Ramen Toumba und Shin-Ramen Tom-Yam seine Bemühungen, die Märkte in den USA und Europa zu erobern. Shin-Ramen Toumba wird mit seiner Kombination aus Schärfe und reichhaltigem Geschmack in immer mehr Geschäften in den USA verkauft, die 40% des Auslandsumsatzes des Unternehmens ausmachen. Das Unternehmen plant, das Produkt bis zum Ende des ersten Quartals auch in Länder wie Australien, Japan und China zu exportieren. Shin-Ramen Tom-Yam, ein in Zusammenarbeit mit thailändischen Köchen entwickeltes Produkt, das den scharfen Geschmack von Shin-Ramen mit der säuerlichen Note der thailändischen Tom-Yam-Suppe kombiniert, hat die Aufmerksamkeit internationaler Käufer auf sich gezogen. Ottugi hingegen konzentriert sich auf Produkte wie Chin-Ramen und Cheese-Ramen, die bisher vor allem in Südostasien beliebt waren, nun aber auch verstärkt in Amerika vermarktet werden sollen. K-Ramen, das 2023 den 60. Jahrestag seiner Markteinführung gefeiert hat, hat sich in den letzten 10 Jahren stetig weiterentwickelt und Rekordzahlen erreicht. Bereits im Oktober 2024 hat der Exportwert die Marke von 1,4 Billionen Won, rund 950 Millionen Dollar, überschritten und bewegt sich nun unaufhaltsam auf die 2 Billionen Won-Marke zu. Ein Vertreter von Samyang Foods erklärte, dass die Strategie des Unternehmens, direkt mit den Verbrauchern zu kommunizieren und Vertrauen aufzubauen, wesentlich zum Erfolg beigetragen habe. Das Unternehmen werde weiterhin innovative Aktivitäten und Produkte entwickeln, um seine Position auf dem globalen Markt zu stärken. K-Ramyeon ist längst mehr als nur ein Lebensmittel. Es ist zu einem Symbol der koreanischen Kultur geworden und begeistert Menschen auf der ganzen Welt. Wir machen weiter mit unserer Dienstagsrubrik Asien Kompakt. Dazu begrüßt Sie auch Sebastian Ratzer.
Hallo, liebe Hörer.
Japan erwägt die Einführung eines neuen Vorhersagesystems zur Überwachung eines möglichen Ausbruchs des Fuji. Bisher gab es die Vorhersagen für Vulkanasche nur bei einer Mindestmenge von 1 Millimeter. Da ein Ausbruch jedoch weitaus schwerwiegendere Folgen haben könnte, sollen genauere Vorhersagen getroffen werden.
Der letzte Ausbruch des Fuji ereignete sich vor 318 Jahren im Jahr 1707. Bei einem Ausbruch ähnlichen Ausmaßes könnte sich in Tokios Stadtteil Shinjuku eine Ascheschicht von 3 Zentimetern, in einigen Regionen wie der Präfektur Kanagawa sogar von bis zu 30 Zentimetern ansammeln.
Bei der jüngsten Sitzung der japanischen meteorologischen Behörde ging es auch um die Auswirkungen der Asche auf die Infrastruktur, darunter Verkehr, Logistik, Stromversorgung und Telekommunikation. Experten warnen, dass bereits eine 1 mm dicke Ascheschicht die Fahrgeschwindigkeit von Fahrzeugen auf 30 Stundenkilometer reduzieren könnte. Ab einer Dicke von 10 cm wäre der Straßenverkehr nahezu unmöglich. Auch der Schienenverkehr könnte bereits bei einer Aschedecke von 0,5 mm zum Erliegen kommen.
Flugzeuge wiederum wären besonders gefährdet, da Vulkanasche die Triebwerke beschädigen und im schlimmsten Fall zum Absturz führen könnte. Als Reaktion auf diese Erkenntnis plant die japanische meteorologische Behörde, neue Kriterien für Aschemengen von 3 cm und 30 cm einzuführen und mehr Regionen in ihren Vorhersagen zu berücksichtigen. In den vergangenen 5600 Jahren ist der Fuji rund 180 Mal ausgebrochen. Experten warnen daher, dass ein erneuter Ausbruch jederzeit möglich ist.
Um den Binnenkonsum anzukurbeln, weitet die chinesische Regierung ihr Subventionsprogramm aus. Laut Berichten chinesischer Wirtschaftsmedien wie 21 Jingji wird die Regierung ab dem 20. Januar den Kauf von Smartphones zum Preis von unter 6.000 Yuan, etwa 820 US-Dollar, mit 15% subventionieren, maximal jedoch 500 Yuan, etwa 70 Dollar. Dieser Zuschuss gilt nicht nur für Smartphones, sondern auch für Tablets und Smartwatches.
Die Maßnahme ist Teil des Ersetze-Alt-durch-Neu-Programms, mit dem bisher schon der Kauf von Autos und Haushaltsgeräten gefördert wurde. Jetzt umfasst das Programm auch mobile Endgeräte. Um von den Subventionen profitieren zu können, haben Apple und Huawei ihre Preise gesenkt. Laut taiwanischen Medien senkte Apple den Preis des iPhone 16 Plus von 6.999 auf 5.999 Yuan. Huawei senkte den Preis des Mate 60 Pro Plus auf 5.999 Yuan.
Die Aufmerksamkeit richtet sich nun darauf, wie diese Entscheidung den Wettbewerb auf dem chinesischen Smartphone-Markt beeinflussen wird. Laut dem Marktforschungsunternehmen Canalys war Apple 2023 Marktführer in China, fiel aber 2024 auf den 3. Platz zurück. Vivo und Huawei nahmen die ersten beiden Plätze ein. Da sich die Subventionen auf Smartphones in der Preisklasse unter 6.000 Yuan konzentrieren, dürften chinesische Marken besonders profitieren.
Angesichts der Konjunkturabschwächung und Unsicherheit über die zweite Amtszeit von Donald Trump setzt China verstärkt auf Konsumanreize. Auf der zentralen Wirtschaftskonferenz im Dezember hob Präsident Xi Jinping zwei Hauptziele für 2025 hervor, nämlich die Stärkung des Binnenkonsums und die Förderung technologischer Innovationen. Die im Januar veröffentlichten Wirtschaftsdaten zeigen, dass die Einzelhandelsumsätze 2024 nur um 3,5% gewachsen sein könnten, deutlich weniger als die 7,2% des Vorjahres. In den Jahren 2014 bis 2019 lag das jährliche Wachstum bei 10%, liegt nun aber sogar unter der BIP-Wachstumsrate von 5%.
Thailand, das in Südostasien am stärksten vom Geburtenrückgang betroffen ist, verzeichnete 2024 die niedrigste Geburtenzahl seit 75 Jahren. Damit schrumpft die Gesamtbevölkerung nun das fünfte Jahr in Folge.
Laut der thailändischen Lokalzeitung Khao Sot gab die Regierung bekannt, dass die Bevölkerung Ende 2024 auf 65,95 Millionen gesunken ist, ein Rückgang um 101.405 Personen im Vergleich zum Vorjahr. Dieser Trend hält seit Beginn der Covid-19-Pandemie im Jahr 2020 an.
Im vergangenen Jahr wurden in Thailand 462.240 Kinder geboren, während 571.646 Menschen starben. Damit überstieg die Zahl der Todesfälle die der Geburten um 109.406. Zum ersten Mal seit 1949 sank die jährliche Geburtenzahl unter 500.000.
Die Fertilitätsrate, die die durchschnittliche Geburtenzahl pro Frau angibt, sank auf 1,0. Damit gehört Thailand wie Südkorea und Singapur zu den Ländern mit extrem niedriger Geburtenrate. Hält dieser Trend an, könnte die Bevölkerung in den nächsten 50 Jahren um etwa 25 Millionen auf 40 Millionen schrumpfen. Das entspricht einem Bevölkerungsrückgang von etwa 1 Million Menschen alle 2 Jahre. Auch die Zahl der Erwerbstätigen könnte von heute 37,2 Millionen bis 2075 auf 22,8 Millionen sinken.
Chalampol Chamchan, Demografieexperte und außerordentlicher Professor an der Mahidol-Universität, wies darauf hin, dass Thailand das einzige südostasiatische Land ist, das von den Vereinten Nationen offiziell als Land mit sinkender Geburtenrate eingestuft wurde, während eine solche Einschätzung normalerweise nur wohlhabende Industrieländer betrifft.
Eine Umfrage ergab, dass nur 35,8% der Frauen im gebärfähigen Alter Kinder haben wollen. Laut Chamchan kann dieser Anteil durch gezielte Maßnahmen auf über 60% gesteigert werden. Mit Stand von Ende 2024 umfasste die Bevölkerung Thailands 64,95 Millionen Thais und 997.549 Ausländer.
Das war's wieder mit Asien Kompakt.
Tschüss, bis nächsten Dienstag.
Sie hören gerade KBS World Radio. Die deutschen Programme von KBS World Radio können Sie unter anderem auf Kurzwelle, unserer Website world.kbs.co.kr oder ganz bequem über die KBS World Radio App empfangen. Auch über unsere Social Media Plattformen halten wir Sie stets auf dem Laufenden. Folgen Sie uns dazu gerne auf Facebook, Twitter und Instagram, um aktuelle Informationen und spannende Einblicke in unseren Sendealltag zu erhalten. Bei Fragen oder Rückmeldungen zu unserem Programm schreiben Sie bitte an folgende E-Mail-Adresse: german@kbs.co.kr. Vielen Dank für Ihr Interesse an den Programmen von KBS World Radio in deutscher Sprache.
Am 15. Januar 2025 startete eine Falcon 9 Trägerrakete von SpaceX vom Kennedy Space Center in Florida mit 2 unbemannten Mondlandefähren, der Blue Ghost von Firefly Aerospace aus den USA und der Resilience von iSpace aus Japan. Die Blue Ghost Fähre, die sich auf einer 45-tägigen Reise zum Mond befindet, soll voraussichtlich Anfang März 2025 auf der Mondoberfläche landen. Besonders bemerkenswert ist, dass die Blue Ghost im Rahmen eines Kunstprojekts eine spezielle Sammlung von Gedichten aus aller Welt mit dem Titel Polaris Trilogy auf die Mondoberfläche bringen wird. Diese Sammlung enthält auch 11 koreanische Shijo-Gedichte. Shijo ist eine traditionelle koreanische Gedichtform. Das Hauptziel der Blue Ghost ist die Landung auf der nordöstlichen Seite des Mondes im Mare Crisium, einem riesigen Kratergebiet. Blue Ghost hat einen Durchmesser von 3,5 Metern und eine Höhe von 2 Metern. Sie ist mit 4 Füßen ausgestattet, die für eine stabile Landung sorgen. An Bord befinden sich 10 wissenschaftliche Instrumente und technologische Geräte, darunter ein Satellitennavigationssystem, ein strahlungsadaptiver Computer, eine automatische Reinigungsfläche zur Entfernung von Mondstaub sowie Geräte zur Sammlung und Klassifizierung von Mondbodenproben. Nach der Landung wird die Landefähre etwa 14 Tage lang auf der Mondoberfläche arbeiten, bevor sie aufgrund der extremen Kälte der Mondnacht ausfallen wird. Während dieser Zeit wird die Blue Ghost wissenschaftliche Experimente durchführen und Daten an die NASA übermitteln. Ein wesentlicher Bestandteil der Mission ist die Teilnahme am Projekt Luna Codex, einem internationalen Kunstprojekt, das Werke aus verschiedenen Kulturbereichen wie Malerei, Musik und Literatur zum Mond schickt. Ziel des Projekts ist es, kreative Werke auf analogen Filmrollen oder digitalen Speicherkarten zu speichern und sie zum Mond zu transportieren, um so den kulturellen Dialog im Weltraum zu fördern. Die Sammlung Polaris Trilogy, die als Zeitkapsel an Bord der Blue Ghost geschickt wurde, enthält auch 11 koreanische Sejong-Gedichte. Diese Gedichte wurden in Zusammenarbeit mit der Sejong Cultural Foundation gesammelt und stammen von 8 koreanischen Dichtern. Die 8 in Hangul geschriebenen Sejong-Gedichte sind An den Mond von Gu Chung-hwe, Der Traum vom Meteoriten von Kim Dal-ho, Galaxie von Kim Hyang-yeol, Der Gedichtband des geheimnisvollen Himmels von Park Kon-ho, Der Mond von Kang Chun von Seo Kwang-ho, Die Sonne umarmen von Lee Kwang-young, Mondlichtsonate von Choi Eun-hee und Der siebte Tag des siebten Monats von Choi Hyun-byung. Außerdem sind ein Gedicht von Lucy Park, der Geschäftsführerin der Sejong Cultural Foundation, und 2 Sejong-Gedichte in englischer Sprache vom Mutter-Doktor-Duo Nancy und Elizabeth Jürgensen enthalten. Und somit die Kultur und Kunst Koreas in den Weltraum getragen wird. Das Projekt Luna Codex sieht insgesamt 7 Missionen vor, bei denen Kunstwerke auf den Mond gebracht werden. Dies ist die 4. Mission. Zuvor wurde das erste Codex-Paket im Rahmen Artemis-Mission der NASA mit der Raumkapsel Orion zum Mond geschickt, sowie die Mondlandefähren Peregrine und Nuva C der Firmen Astrobotic und Intuitive Machines, wobei letztere erstmals auch Werke der koreanisch-amerikanischen Singer-Songwriterin Sarah Gang transportierte. Das Projekt Luna Codex ist ein faszinierendes Beispiel dafür, wie ein privates Unternehmen neue Wege in der Raumfahrtindustrie beschreitet. Es ist Teil der Commercial Lunar Payload Services CLPS-Initiative der NASA, die private Unternehmen mit der Lieferung von Mondlandegeräten beauftragt, um eine rasche Weiterentwicklung der Mondforschung zu fördern. Das CLPS-Programm ist ein wesentlicher Bestandteil der Artemis-Mission der NASA, deren Ziel es ist, Menschen auf den Mond zu schicken. Die erste Landung eines Kunstwerks auf dem Mond fand 1969 mit der Apollo-12-Mission der USA statt. Dabei wurde ein von dem Bildhauer Myers entworfenes Kachelmosaik am Fuß der Mondlandefähre angebracht. Auf diesem Mosaik waren unter anderem die Initialen von Andy Warhol eingraviert. In Südkorea wurde während der Mondmission Tanuri im Jahr 2022 das Musikvideo von BTS zu ihrem Song Dynamite als Teil eines Tests für Weltraum-Internetübertragungen ins All geschickt. Neben der Blue Ghost wurde auch die japanische Mondlandefähre Resilience mit der gleichen Rakete gestartet. Diese soll in etwa 4 bis 5 Monaten den Mond erreichen. iSpace, das japanische Unternehmen, das die Resilience-Fähre betreibt, war bereits 2023 mit einem Landungsversuch gescheitert, hatte aber wertvolle Daten gesammelt, die nun für eine verbesserte Landung genutzt werden sollen. Sie hörten die Sendung Kreuz und Quer durch Korea. Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal.
Koreanisch. 안녕하세요, 영인 begrüßt Sie herzlich zu Alltagskoreanisch. Heute wollen wir uns den folgenden Ausschnitt aus der TV-Serie Discovery of Love zusammen vornehmen.
내가 좋아하는 남자가 있는데 돈이 없어서 결혼을 못해. 그래서 나 그 사람한테 결혼에 관심 엄청 간다. 돈 없어서 결혼 못한다 그러면 자존심 상하잖아.
Yeorim möchte ihren Freund Hajin heiraten, doch hat leider kein Geld, um eine standesgemäße Hochzeit zu finanzieren. Es ist für sie einfach demütigend, ihrem Freund zu offenbaren, dass sie nicht das nötige Kleingeld hat. Anstatt ihrem Freund vertraut sie sich der Besitzerin ihres Stammlokals an und sagt traurig, "Tadunshim sanghajana." Ich wiederhole, "Tadunshim sanghajana." Für ich werde doch in meinem Selbstwertgefühl verletzt. Das ist unser Ausdruck der Woche. Lauschen Sie noch einmal dem Original. Schauen wir uns zunächst einmal Vokabular und Grammatik an. Das Nomen Tadunshim, ich wiederhole, Tadunshim steht für Selbstwertgefühl. Das Prädikat besteht aus dem Verbstamm Sangha des Verbs Sanghada für beschädigt werden, verderben und der vertrauten Endung Tana. Tana ist die Kurzform der vertraut konjugierten Hilfsverbskonstruktion Tiana zur Betonung der Verneinung. Im Gegensatz zu ihrer Grundform gibt die Kurzform Tana der Aussage eine positive Betonung, in der eine Art Aufforderung zur Bestätigung mitschwingt. Funktionsmäßig wäre die Kurzform Tana also vergleichbar mit der deutschen Partikel doch. Der vollständige Satz Tadunshim sangha dana. Noch einmal Tadunshim sangha dana bedeutet also wortwörtlich: Das Selbstwertgefühl wird doch beschädigt und im Kontext entsprechend, ich werde doch in meinem Selbstwertgefühl verletzt. Hier noch einmal der U-Ton. Wenn Sie den Ausdruck ohne Betonung als neutrale Aussage hervorbringen möchten, brauchen Sie nur anstatt der jetzigen Endung Tana die vertraute Aussagenendung O anzuhängen. Das wäre dann Tadunshim sanghae. Noch einmal Tadunshim sanghae. Gegenüber Personen, die Sie siezen, sollten Sie zumindest noch das Höflichkeitssuffix Yo am Ende hinzufügen. Tadunshim sangheyo. Heute wollen wir aber die vertraute, nachdrücklichere Variante aus unserer Szene zusammenüben. Sprechen Sie bitte nach. Tadunshim sangha dana. Ich wiederhole. Tadunshim sangha dana. Und zum Schluss noch einmal die ganze Szene von vorne.
좋아하는 남자가 있는데 돈이 없어서 결혼을 못해. 그래서 나 그 사람한테 결혼에 관심 엄청 간다? 돈 없어서 결혼 못한다 그러면 자존심 상하잖아.
für heute verabschiede ich mich von Ihnen. Bis zum nächsten Mal.
Literatur zum Hören. Seien Sie gegrüßt, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen zu unserer Sendereihe Literatur zum Hören, in der wir Ihnen interessante Werke und Autoren der koreanischen Literatur vorstellen. Am Mikrofon begrüßt Sie Jan Dirks. Heute geht es bei uns um die Erzählung Der Mann, der zurückblieb als 9 Paar Schuhe. Von Yun Hyung Gil aus dem Jahr 1977. Die Geschichte Der Mann, der zurückblieb als 9 Paar Schuhe wird erzählt aus der Sicht von Herrn Oh, Oberstufenlehrer in der südlich von Seoul gelegenen Stadt Seongnam. Er hat ein Haus gekauft und vermietet ein Zimmer, um sich finanziell abzusichern. In dieses Zimmer ziehen nun Herr Kwon und dessen Familie ein. Der Tag, an dem die Kwons in ein Zimmer in unserem Haus zogen, sorgte für ein komisches Schauspiel. Es war ein Sonntag. Ich nahm gerade ein spätes Frühstück ein, als es an der Tür klingelte. Da stand eine stark schwitzende, schwer atmende Frau mit einem großen Bündel auf dem Kopf, das so schwer zu sein schien wie sie selbst. Und etwas abseits der Eingangstür standen ein Mädchen, vielleicht 9 Jahre alt, und ein paar Schritte von ihr entfernt ein etwa 3-jähriger Junge. Der Familienvater hatte sein Bündel am Ende des steilen Abhangs abgestellt und wollte sich gerade eine Zigarette anzünden, während er wieder zu Atem kam. Als er mich sah, steckte der Mann die Zigarette wieder in die Tasche und mühte sich dann, das Bündel wieder zu schultern. Ohs Frau ist verärgert, weil der neue Mieter 4 Tage eher kommt als geplant und nur die Hälfte der Kaution dabei hat. Auch haben die Kwons nur von 2 Kindern gesprochen, nicht aber davon, dass bald ein drittes Kind auf die Welt kommt. Die Beziehung zwischen Mieter und Vermieter ist von Anfang an getrübt. Und sie wird noch komplizierter dadurch, dass die Polizei O bittet, Kwon zu observieren, wovon er seiner verärgerten Frau vorsichtshalber erst gar nichts sagt. Literaturkritikerin Chun So-young spricht über den Hintergrund der Geschichte.
1971년 8월 해방 이후 최초로 대규모의 도시 빈민 투쟁이었던
Im August 1971 kam es zu einem schrecklichen Vorfall, an dem die städtischen Armen beteiligt waren. Im Rahmen eines Stadtsanierungsprogramms hatte die Regierung die Bewohner einer illegalen Barackenstadt in Seoul in einen großen Wohnkomplex in Gwangju in der Provinz Gyeonggi-do verlegt. Es gab jedoch einen Verwaltungsfehler im Umsiedlungsprozess, der dazu führte, dass die Bewohner des Armenviertels revoltierten. Der Autor Yun Hyung Gil übte Gesellschaftskritik, indem er den Aufstand als Ereignis benutzt, das zu Kwons Auftritt in der Geschichte führt. Kwon hat das Recht erhalten, in den Gwangju-Komplex zu ziehen, aber eine Reihe von Missverständnissen und Missgeschicken haben tragische Konsequenzen gehabt. Denn dem armen Mann wurde fälschlicherweise vorgeworfen, den Aufstand ausgelöst zu haben, und dafür wurde er eingesperrt.
Kwon saß auf dem Flur und putzte seine Schuhe. 5 oder 6 Paar. Jedes von anderer Farbe und von anderem Design standen dort. Und emsig wischte er und polierte er an ihnen herum. »Wollen Sie die verkaufen?« fragte ich. Kwon hielt abrupt inne und blickte auf meine Füße, beziehungsweise auf meine Schuhe. »Wie kommen Sie darauf?« meinte er ärgerlich. »Oh, entschuldigen Sie, das war nicht so gemeint. Ich wollte damit nur sagen, Sie haben da ja eine ganze Menge Schuhe, also ziemlich viele Schuhe eben.« Er legte den Schuh, den er fertig poliert hatte, vorsichtig nach rechts und nahm dann einen weiteren von links. Er steckte ihn zwischen die Knie und begann vorsichtig mit einer alten Zahnbürste den zwischen Gummi- und Ledersohle haftenden Schmutz abzubürsten. als würde er seine Zähne putzen, und er nahm mir so die Gelegenheit, mich ordentlich zu entschuldigen. Ganz offensichtlich waren Herr Guans Schuhe weitaus besser als der Durchschnitt. Sogar die Werkzeuge, die er benutzte, befanden sich in einem kompletten Set, was beinahe schon professionell wirkte. Als die Schuhe wie Blechplatten glänzten, blickte Guan von meinen Füßen auf, hinauf zu meinem Gesicht. Er strahlte. Seine Augen strahlten genauso wie die Spitze seiner Schuhe. Was bedeuten diese Schuhe für Guan? Professor Pang Min-ho von der Abteilung für koreanische Literatur an der Seoul National University erklärt.
신발이 많다라고 하는 것은 뭘까? 그것은 마음이 허전한 것을
의미하는 Was bedeutet es für eine Person, so viele Schuhe zu haben? Dies kann darauf hindeuten, dass sich die Person im Inneren leer fühlt oder ein Pendant ist, der nicht nach draußen gehen kann, wenn seine Schuhe nicht glänzen. So jemand muss makellose Schuhe tragen, auch wenn er eigentlich sehr arm ist. Eine solche Person neigt dazu, ein sehr hohes Selbstwertgefühl zu haben. Sein Leben kann anderen Leuten trivial erscheinen, aber sein Selbstwertgefühl, sein Selbstbewusstsein so stark, dass er nicht vergisst, wer er ist. Die vielen Schuhe zeigen, dass er an diesem Leben hängt und seinen Stolz hat.
Guan kam ziemlich spät am Abend heim. Ohne erst in sein Zimmer zu gehen, kam er sofort zu mir herüber und stellte geräuschvoll eine Flasche Soju auf den Boden. Ich bin immerhin vom Clan der Andong-Guan-Familie, sagte er. Er wirkte vollkommen erschöpft und war aufgrund des Alkohols zu flinken Bewegungen nicht mehr in der Lage, aber seine Stimme klang hell und klar. Sie werden sicher wissen, wie angesehen die Andong-Guans sind. Sind Sie vom Haeju-Clan? Fragte er. Genauso wie er mir deutlich gemacht hatte, dass seine Schuhe sauberer waren als meine, stellte er seine Überlegenheit diesmal anhand seines Familiennamens heraus. In dieser Nacht erzählt der betrunkene Guan, wie er im Gefängnis gelandet ist. Er hat in einem Verlag gearbeitet, als er erfuhr, dass in Gwangju ein neuer Wohnkomplex gebaut werden sollte. Und er borgte sich etwas Geld, um das Einzugsrecht zu erwerben. Doch eines Tages erhielt er die Nachricht, dass seine Rechte an dem Land aufgehoben würden, wenn er nicht innerhalb von 15 Tagen ein Haus auf dem Grundstück baue. Er nahm sich einen Tag frei und begann mit seiner Frau ein Haus zu bauen, indem er irgendwie Zement, Holz und Ziegelsteine übereinander setzte. Kurz darauf erhielt er eine weitere Mitteilung, in der es hieß, er solle zwischen 8 und 16.000 Won pro 3 Quadratmeter Land zahlen. Um gegen die Landgebühr zu protestieren, wurde ein Ad-Hoc-Komitee gebildet, das sich rasch in eine Kampforganisation verwandelte. Guan wurde gezwungen, im Komitee zu dienen und an den Demonstrationen teilzunehmen. Und für diese Aktionen wurde er schließlich verurteilt und ins Gefängnis geworfen. Guan erzählt: Ich war ganz perplex, als ich die Beweisfotos der Polizei sah. Auf diesen Bildern stand ich auf einem Bus mit einem Benzinkanister und einer Holzstange in der Hand. Die Person sah schon so ähnlich aus wie ich, aber ich kann mich an nichts dergleichen erinnern. Eines Morgens bringt Herr Guan seine Frau zur Entbindung ins Krankenhaus. Doch am Nachmittag taucht er plötzlich bei O in der Schule auf und fragt ihn, ob er ihm 100.000 Won leihen könne. Die Nabelschnur hat sich um den Hals des Fötus gelegt und Guan braucht das Geld, um das Baby und seine Frau zu retten. Aber 100.000 Won sind auch für O zu viel, zumal seine Frau die Haushaltsfinanzen vollständig unter Kontrolle hat. Bevor er geht, dreht sich Kwon noch einmal um und sagt, »Ich habe immerhin einen College-Abschluss.« Schließlich leiht sich Oh das Geld von seinen Kollegen und eilt zu Kwon ins Krankenhaus. An diesem Tag wird das dritte Kind der Kwons gesund und munter geboren. Aber in dieser Nacht passiert noch etwas anderes. Ein Dieb mit einem Messer bewaffnet bricht in die Wohnung von Oh ein. Als der Mann ihn heftig schüttelt, wacht O auf. Doch als er hinter der Maskierung die Augen des Räubers sieht, erkennt er gleich, dass der Mann kein Fachmann ist. Ich habe nicht viel Geld im Haus. Es gibt ein Sparschwein auf der Kommode und etwas Geld von meiner Frau in der Schublade. Sie können alles nehmen, was verkauft werden kann, sagte ich. Während er sich auf wackeligen Beinen umherbewegte, schien der Räuber irgendwie auf Tong Juns Fuß getreten zu sein. Erschrocken hockte er sich nieder und klopfte dem Jungen auf die Schulter. Ich bemühte mich, das Lachen zurückzuhalten, als ich die zärtliche Handlung des Räubers beobachtete. Dann hob ich das Messer auf, das er auf die Decke hatte fallen lassen, als er versuchte, Tong Jun wieder zum Schlafen zu bringen. So unvorsichtig, wie sie mit ihrem Werkzeug umgehen, sieht man gleich, wie unerfahren sie sind, sagte ich. Wie kannst du es wagen, mich zu verspotten, wenn du nichts Wertvolles hast? Arm sein heißt nicht, dass man einsam ist. Wer weiß, vielleicht gibt es ja einen Nachbarn, der ihnen, ohne dass sie es ahnen, unter die Arme greift, sagte ich. Du machst mir nichts vor, ich weiß nur zu gut, dass es keinen solchen Nachbarn gibt. Ich traue niemandem mehr. Er zog die Schuhe wieder an, die er im Flur hatte stehen lassen. Er hatte offenbar schon ganz vergessen, warum er mit einem Küchenmesser ins Zimmer gekommen war und versuchte nun unbewusst, in sein eigenes Zimmer zurückzukehren. »Die Haustür ist dort drüben«, sagte ich. Er stand eine Weile mit leerem Blick vor seinem Zimmer und ging dann langsam zur Haustür. Als er die Tür erreichte, drehte er sich um und sah mich an. Dann sagte er, »Ich habe immerhin einen College-Abschluss.«
소설 속에서 권 씨는 이렇게 말합니다.
In der Geschichte sagt Kwon immer wieder, dass er ein Andong-Kwon-Familienstamm gehört und ein College-Absolvent ist. Er betont die Tatsache, dass er aus einer respektablen Familie und einem Universitätsstudium stammt, was mit den Designerschulen übereinstimmt, die er so sehr schätzt. Dargestellt wird die Psychologie eines einfachen Bürgers, der versucht, Armut und Unglück mit seiner Stolz zu vertuschen. Es ist eine Art psychologischer Sieg. Er ist bedürftig geworden, besteht aber weiterhin darauf, dass er besser ist als die Armen und versucht, seine Würde zu bewahren.
Literaturkritikerin Jun So-young zum Stolz des armen Herrn Kwon. In dieser Nacht nimmt der überforderte Räuber nichts mit. Oh hat an den Augen hinter der Maske erkannt, dass es Kwon gewesen ist. Aber er will nicht, dass sein Mieter weiß, dass er ihn erkannt hat. Doch Kwon kommt am nächsten und am übernächsten Tag nicht in sein Zimmer zurück. Die Frau war ins Krankenhaus gegangen und die Kinder hatte ich nach draußen geschickt. Nun sah ich mir Herrn Kwons Zimmer an. Es war das erste Mal, seit ich das Zimmer vermietet hatte, dass ich mich bei hellem Tageslicht darin umsah. Wo sich ein Kleiderschrank als wertvollster Haushaltsgegenstand hätte befinden sollen, standen 9 Paar Schuhe, säuberlich aufgereiht wie Soldaten.
Sechs Paare waren tadellos poliert und drei mit Staub bedeckt. Von den 10 Paaren, die er besaß, musste er 7 ausgesucht haben, die er besonders mochte und die er immer polierte, um sie abwechselnd zu tragen, ein Paar für jeden Tag der Woche. Ich dachte an das eine Paar Schuhe, das von den 7 gut polierten nun fehlte, und mir wurde bewusst, dass dieses Paar Schuhe nicht so bald nach Hause kommen würde. Das war Literatur zum Hören. Am Mikrofon verabschiedet sich Jan Dirks. Vielen Dank für Ihr Interesse und bis nächste Woche, wenn wir Ihnen ein weiteres interessantes Werk der koreanischen Literatur vorstellen.
Das deutschsprachige Programm von KBS World Radio können Sie täglich auf analoger Kurzwelle empfangen. Und zwar von 20 bis 21 Uhr Weltzeit UTC auf der Frequenz 3955 kHz. Im Internet hören Sie das deutsche Programm rund um die Uhr, aktualisiert wird täglich um 11 Uhr UTC. Die Internetadresse lautet world.kbs.co.kr/German. Für Empfangsberichte, Fragen und Anregungen schreiben Sie bitte an folgende Adresse: KBS World Radio, German Service, Seoul, Korea. Hörer in Deutschland können auch unsere kostenfreie Faxverbindung nutzen. Die Nummer lautet 0800 181 7108 oder schicken Sie eine E-Mail an german@kbs.co.kr. Wir danken für Ihr Interesse und freuen uns auf Ihre Reaktion. KBS World Radio aus Seoul, der Hauptstadt der Republik Korea. Sie hören ein einstündiges Programm in deutscher Sprache. Herzlich willkommen zur Dienstagsausgabe des deutschen Programms von KBS World Radio. In den ersten 10 Minuten hören Sie die Nachrichten.